Ja, liebe Leute, ich bin so weit vorne und ihr seid so weit hinten. Schatten habt ihr trotzdem nicht alle, aber einige haben Schatten erwischt, das ist super. Schaut, dass ihr keinen Sonnenstich bekommt. Schaut, dass es euch gut geht. Wenn ihr beim Liedblatt weiterblättert, dann findet ihr so eine Skizze über die Taufe und dann noch ein Blatt weiter. Dort steht die Überschrift: Werde, wer du bist. Werde, wer du bist. Hast du schon mal über diesen Satz nachgedacht? Wenn ich einen Apfel habe, kann ich zudem sagen, werde, wer du bist, indem ich ihn pflanze. Und er wird kein Birnenbaum, das garantiere ich dir. Er wird ein Apfelbaum, weil er ein Apfel ist. Er wird, was er ist. Wenn ein Junge oder ein Mädchen in den Fußballclub geht, dann ist es, oder sind sie ab genau dem Moment, Fußballer. Sie sind Fußballer vom ersten Tag an im FC. Aber sie trainieren und sie werden, wer sie sind. Aber beim Christsein, da hat man komplett andere Vorstellungen. Man denkt, ich muss jetzt mich anstrengen und Gott gefallen, oder ich bin noch nicht so weit, ich bin noch zu wenig gut, damit ich ein Christ bin oder was immer. Tja, dort ist es aber auch so. Christ wirst du nicht durch ein religiöses Werk, nicht durch die Kirche, nicht durch die Taufe, nicht durch irgendetwas Tolles, sondern Christ wirst du allein durch den Glauben an Jesus Christus. Christus gibt dir seinen Namen. Du wirst Christ, weil Christus dein Leben bestimmt. Und es heißt in Johannes 1,12, so viele Jesus Christus aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Kinder Gottes werden durch den Glauben, durch Jesus aufnehmen. Und dann bist du das. Und jetzt geht es darum zu werden, wer wir sind. Unser Predigttext ist abgedruckt in eurem Liedblatt. Wir kommen zu diesem Predigttext. Genau, und wir sind dort, wo es heißt, werde, wer du bist. Ich weiß nicht, welche Seite ist das, etwa die Seite 7 oder 6? Seite 7, genau, dort sind wir. Und ich lese euch diesen Text vor, Römer 12, 1 bis 2. Hier steht, weil Gott barmherzig ist, so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten. Was für ein Verhalten? Am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Was steht hier? Hier steht erstens, dass Gott barmherzig ist. Beim Erbarmen Gottes ermahne ich euch. Oder wie es hier steht, ich fordere euch auch, weil Gott so barmherzig ist. Das ist die Ausgangslage. Bei der Taufe, da steigen wir ins Wasser hinein. Das Wasser hat eine symbolische Bedeutung, eine starke Bedeutung. Das Wasser ist reinigend. Wer ins Wasser geht, wird gereinigt. Und wird dort sauber gemacht. Natürlich ist das nicht der Vierwaldstättersee, der uns reinigt. Ich bin mir nicht so sicher, wie sauber das Wasser hier ist. Es ist zwar einer der saubereren Seen auf der Welt, aber da gehe ich doch dann lieber unter die Dusche. Aber das, die Bedeutung, in der Taufe gehe ich dorthin, wo ich gereinigt werde. Und das ist die Bedeutung, die auch hier steht, weil Gott barmherzig ist. Am Anfang steht sein Angebot, seine Gnade, seine Liebe. Am Anfang steht das, was er schon getan hat. Das ist Evangelium pur. Wir müssen nichts tun, um ihn zu beeindrucken, weil er alles getan hat am Kreuz von Golgatha, um uns zu beschenken mit Vergebung und mit ewigem Leben. Am Anfang steht das getan. Am Anfang steht das, ich sehe dich. Ich liebe dich. Weil Gott barmherzig ist. Und so heißt es also hier, weil Gott barmherzig ist, ermahnt er uns, er fordert uns auf. Ist das okay? Darf Gott uns ermahnen? Wenn er schon uns Liebe ist, ist Liebe und Ermahnung nicht ein Gegenteil? Nein, nein. Hier steht ein Wort, das eigentlich wörtlich heißt, herbeirufen. Weil Gott barmherzig ist, rufe ich euch herzu. Kommt, kommt, kommt. Ich rufe dich herzu, um dich zu ermutigen, zu ermahnen, zu trösten. Das gehört da dazu. Und das ist meine Einladung auch heute hier. Wir sind 3 Leute, die sich heute taufen lassen im See. Gestern waren es noch 2 mehr. Die Helmi und der Guido sitzen dort. Ihr habt das gestern im Schwimmbad miterlebt, ein bisschen wärmer und angenehmer. Und schön, dass ihr jetzt hier seid und dass wir das gemeinsam feiern können. Das ist ein Komm herzu. Aber ich spreche das jedem und jeder zu. Ich spreche es euch Kind zu. Komm zu Jesus. Ich sage es euch Senioren, komm zu Jesus. Er ist barmherzig. Er ist voller Güte. Er ist mit einem Willen, uns zu reinigen, da. Lass dich darauf ein. Lass dich darauf ein, dass er dich ermutigen darf. Lass dich darauf ein, dass er dich tröstet. Lass dich darauf ein, dass er dich auch ermahnt. Ermahnung tut gut, denn sie bewahrt uns davor, irgendwo in eine verkehrte Richtung zu gehen. Das ist das Erste, was wir in diesem Text lesen, das Erbarmen Gottes. Das Zweite ist, was ist ein wirklicher Gottesdienst? Es wird hier gesagt, gebt euch ganz hin. Das ist der wirkliche Gottesdienst. Gottesdienst ist eigentlich nicht, dass wir jetzt eine tolle Feier machen und Gott ehren und dienen. Das ist auch Gottesdienst. Aber das, was hier gemeint ist, ist, du gibst dein Leben, ich gebe mein Leben als ein Opfer Jesus hin. Wenn wir in der Taufe ins Wasser steigen, dann machen wir ganze Sache. Es geht runter, wirklich runter. Und stellt euch vor, was macht ein Mensch, der unter Wasser ist? Er taucht ganz ein in dieses Element. In dieses Wasser, er ist wirklich total umschlossen davon. Und das ist hier mit diesem Gottesdienst gemeint. Gib dich ganz, ganz hinein in diese Hände von Jesus Christus. Gib dich komplett ganz hinein. Und was passiert mit einem, der getauft wird und unter Wasser gehalten wird oder sich dort unten verfängt und nicht mehr raufkommt? Blödsinn, hä? Also wir beten, dass das heute nicht passiert. Aber es soll geistlich passieren, es ist geistlich passiert. Das ist die Symbolik der Taufe. Sie drückt aus, Tod für mein altes Leben, Tod für das, wo ich selbstbestimmt gelebt habe. Ich lebe nicht mehr für diese Ansprüche von der Welt. Ich lebe nicht mehr von dieser Arroganz, die ich da an den Tag legte. Ich lebe nicht mehr für mein Ansehen. Ich lebe nicht mehr dafür, eine Karriere machen zu können. Das stirbt ab. Und mit der Taufe drücke ich das aus. Ja, das will ich. Ich will für Jesus leben. Und hey Leute, ich habe das schon auch erlebt, dass ich in einem Taufgespräch, da kommt jemand und sagt, du, ich habe da so etwas, was ich wirklich gerne mache und gerne habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob das zu dem neuen Leben gehört, dass ich mit Jesus Christus habe. Was soll ich damit machen? Und ich sage das immer wieder. Ich habe gesagt, dann nimm das und lass es los bei deiner Taufe. Lass es einfach im See draußen zurück. Und wenn es dem neuen Leben entspricht, das Jesus für dich hat, dann wird er es dir zurückschenken. Er wird es dir wieder geben. Und wenn es nicht mehr kommt, dann ist es ja gut, dass du es los bist. Das ist gemeint mit du musst nicht Angst haben, dass du dann in ein Kloster musst. Oder, das hatten wir auch irgendwo in einem Taufgespräch, dass Jesus uns dann als Missionare ausgerechnet nach China schickt. Wobei China ja wir haben die Wei ja hier, eine Chinesin. Es gibt auch eine Angst, irgendwo hingeschickt zu werden, Scheibe. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum zu sagen, alle meine Ambitionen, alle meine Vorstellungen, ich nehme die mit ins Wasser, die ertränke ich dort. Und dann, Jesus, bin ich gespannt, was du mir gibst. Es wird genial, weil du hast was Tolles. Und das ist der dritte Teil von diesem Predigttext. Die Veränderung, die Lebensveränderung durch Erneuerung unserer Gedanken. Schaut euch das an, im zweiten, also es ist der zweite Vers dort. Was heißt, ich muss nochmal aufschlagen. Römer 12, 2. Das ist wirklich genial. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Da ist ein Wort, das heißt Metamorphose. Verwandelt werden. Ihr kennt das von der Biologie. Es ist eine Raupe, die wird zum Schmetterling. Die Raupe ist eigentlich schon ein Schmetterling, aber sie wird jetzt, wer sie ist, vom gefräßigen Raupentier zum schönen Schmetterling, der sich auch vermehren kann, der fruchtbar sein kann. Die Raupe ist nicht fruchtbar, der Schmetterling ist es. Das ist Metamorphose. Und genau dieses Wort steht hier. Das heißt, lass dich verändern, lass dich metamorphieren, lass dich umwandeln in dieses neue Leben. Wie? Indem dein Denken sich nicht an den Maßstäben dieser Welt orientiert, sondern indem dein Denken sich daran orientiert, was Gott will. Erneuert werden im Denken. Werde, wer du bist. Werde, wer du bist. Der geistliche Kampf fängt im Kopf statt. Dort haben wir zu kämpfen. Beobachte mal deine Gedanken. Beobachte mal, was abgeht. Wie schnell folgst du eingeschliffenen Gedanken und merkst, hey, das führt mich ja weg von Gott. Deswegen beginnt hier die Veränderung, Erneuerung unseres Sinnes, Erneuerung unserer Gedanken. Dann erst können wir den Willen Gottes erkennen, steht hier. Ja, diese Erneuerung, der Apostel Paulus hat das auch erlebt. Und er hat sich gesagt, und das ist zu seinem Bekenntnis geworden, ich lebe, yes, ich lebe, aber nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, hier in diesem Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Der hat mich geliebt und der hat sich selbst für mich hingegeben. Das ist Barmherzigkeit, das ist Erbarmen. Ja, wir werden jetzt dann ins Wasser steigen. Und ich habe mir überlegt, welche Bible Story drückt so eine Veränderung aus? Und ich habe mich nicht für eine dieser Taufgeschichten im Neuen Testament entschieden, die ich euch heute noch erzählen möchte, sondern für eine Bible Story, eine Geschichte aus der Bibel, die tief im Alten Testament steht, im Josua-Buch. Es ist die Zeit, als die Israeliten vorhaben, über den Fluss Jordan zu gehen und das Land zu erobern, das Gott ihnen versprochen hat. Kundschafter werden vorausgeschickt, sie gehen über den Jordan und sie begegnen dieser ersten großen Stadt. Diese Stadt Jericho hat Stadtmauern, die sind stabil. Sie schauen diese Stadt an und sie erinnern sich, dass man erzählt hat von dieser Stadt, dass man die nicht einnehmen kann, dass die so stark ist. Die Kundschafter schleusen sich ein, gehen mit dem Volk, das dort ein- und ausgeht durch die Stadtmauer und beobachten, was dort ist. Dann finden sie das Haus einer Frau, einer Prostituierten. Das ist eine gute Tarnung. Sie gehen zu ihr. Und die Frau erkennt, wer das ist. Sie erkennt, dass das Leute von diesem Volk sind, das auf der anderen Seite des Jordan bereitsteht, um hier rüberzukommen. Aber nicht nur diese Frau merkt das, sondern auch der König von Jericho. Er erfährt, dass da Kundschafter gekommen sind und er schickt sofort seine Boten zu der Rahab, so heißt die Frau, und sagt, gib diese Männer raus, das sind Feinde. Die sagt, sorry, ich wusste nicht, was das für Leute sind. Die sind schon wieder gegangen, kurz bevor ihr die Tore geschlossen habt. Eilt, pressiert, gebt Gas, dann holt er sie noch ein. Die gehen, machen die Tore wieder auf und strömen aus, um diese beiden Männer zu finden. Währenddem geht die Rahab in ihrem Haus auf das Dach, auf das Flachdach, wo sie diese beiden versteckt hat. Und dann sagt sie zu den beiden Männern Folgendes. Schaut mal, wir haben eigentlich erkannt, dass der Gott, der für euch ist, dieser Gott, mächtig ist. Dass der euch auch dieses Land hier geben wird. Ihr werdet dieses Land hier einnehmen. Das wissen wir eigentlich hier. Wir Kanaaniter. Aber Wir haben auch gehört davon, wie er euch aus Ägypten geführt hat, die Geschichte mit dem Schilfmeer und all die anderen Könige, die ihr besiegt habt. Wir wissen davon und wir haben Angst vor euch. Aber ich bitte euch, ja, ich nehme einen Eid von euch, dass ihr mich und meine Familie verschont, wenn ihr dann kommt und diese Stadt einnehmt. Und diese Männer nehmen ihr das ab, gehen darauf ein und sagen, ja, wir wollen schauen, dass das so ist. Wenn wir kommen und die Stadt erobern, dann hänge vom Fenster deines Hauses, das ja in die Stadtmauer hineingebaut ist, eine rote Schnur, eine rote Kordel hinaus, dann erkennen wir, dass du und die Leute, die in deinem Haus sind, gerettet werden sollen. Ja, und dann lässt diese Rahab die beiden Männer durchs Fenster raus ab und sie können sich verziehen. Das ist die Bible-Story, wie wir sie nachlesen können in Josua 2. Und diese Geschichte zeigt wieder eine Frau, die erkannt hat, es gibt einen mächtigen Gott. Dieser Gott, der wird hier auch dem Bösen, das es gibt, ein Ende bereiten. Aber dieser Gott ist auch barmherzig und sie bittet um dieses Erbarmen. Sie bittet um diese Barmherzigkeit, dass sie und die, die zu ihr gehören, nicht vernichtet werden. Sie setzt also wie bei Römer 12,1 auf das Erbarmen Gottes. Und dann setzt sie sich dafür ein, dass diese beiden Männer nicht ausgeliefert werden. Sie geht volles Risiko ein. Sie ist wie ein Opfer. Sie opfert sich quasi für den Schutz dieser Männer. Und das ist das Zweite, was wir im Predigttext Römer 12 gesehen haben. Ein lebendiges Opfer, in dem wir uns ganz hingeben. Und schließlich hat sie ein Bekenntnis, das sie auch mit diesem Schutz der Kundschafter ausdrückt. Sie sagt, ich glaube an euren Gott und ich möchte zu eurem Volk gehören. Bitte bewahrt mich, bewahrt die unseren. Und mit dieser Aussage ist das das Dritte, was unser Predigttext sagt. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, heißt es dort. Sie hat sich nicht nach dem Befehl des Königs von Jericho gerichtet, sondern nach dem, was sie erkannt hat, was der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, von ihr möchte. Tun wir das auch so? Tun wir das auch so? Uns einfach ihm zur Verfügung stellen. Uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten, sondern uns erneuern lassen. Das ist der Gedanke, der uns auch zu dieser Taufe jetzt führt. Wir werden ein Lied singen. Das nächste, das da kommt, das vierte Lied, das Neues Reins Herz. Das ist ein Gebet von König David, der erkannt hat, dass er große Sünde gemacht hat, dass er wirklich Mist gebaut hat. Und er möchte mit diesem Gebet zum Ausdruck bringen, lass mich einfach nicht verdorben werden, verdammt werden aufgrund dieser Sünde, sondern erneuere deinen Geist in mir. Lass mich neu anfangen mit dir. Lass uns das singen. Schaff in mir, Gott, ein neues reines Herz.